Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin. Ich bin der Micha und herzlich willkommen zu der zweiten Ausgabe zu den Indie-Interviews, die ich auf der Gamescom 2016 geführt habe. Ich will gar nicht so lange rumlabern. Gestern gab es ja die erste Folge. Diese hier stieß nämlich direkt daran an. Und als erstes habe ich als Thema das Spiel Subsiege. Das ist ein Spiel, das ich vor einem Jahr unter einem anderen Namen gesehen habe, nämlich Submerge. Und das kann man sich als eine Art Dota nur unter Wasser vorstellen. Ganz cooles Konzept und ich dachte, um nochmal die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, das Spiel hat mir letztes Jahr wirklich sehr gut gefallen, habe ich diesmal die beiden Personen Lukas Lang und Creative Director Johannes Reitmann dazu. Der Lukas ist CTO und der Johannes, wie gesagt, der Creative Director. Und ich habe mir die beiden geschnappt und die mal gefragt, wie es zu dieser Namensänderung kam und welche Änderungen sie seit dem letzten Jahr an dem Spiel vorgenommen haben. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Inside Moin. Ich habe hier die Entwickler von Subsiege. Jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, habe ich vor meiner Nase. Und ihr werdet euch jetzt wundern, hey, Subsiege, Subsearch? Wie hieß es letztes Jahr? Ne? Submerge.
Submerge.
Submerge. Okay, jetzt haben wir vier verschiedene. Aber wir haben das letztes Jahr schon vorgestellt. Also du warst letztes Jahr bei uns in einem kleinen Interview. Das ist ein kleines U-Boot-Spiel mit Strategieelementen. Oder sag doch mal ganz kurz, was das Subsiege.
Genau, also so klein ist es gar nicht. Warum? Es ist eigentlich ein großes Unterwasser-Strategiespiel. Ja. Und es ist eine Mischung aus RTS-Game und MOBA eigentlich. Ja. Also wir haben versucht, irgendwie das Coolste aus beiden so rauszunehmen und zusammen zu mischen. Und jetzt müssen die Spieler entscheiden, ob es wirklich das Coolste aus beiden war. Aber ich denke schon, dass...
Aber MOBA trifft schon gut, also MOBA unter Wasser.
Ja, genau, genau. Nur, dass man nicht einen Helden hat, sondern mehrere Einheiten. Also das ist eigentlich der Twist so ein bisschen.
Dann ist doch die erste Frage, Balancing ist bestimmt der Oberhorror, oder?
Naja, das glaube ich, musst du ja den Johannes fragen. da ich das nicht balance, aber ich muss es zumindest einbauen. Und wir müssen schon sehr viel immer für die Game Designer zusammenbasteln, damit die noch klarkommen mit, mit dem ganzen Balancing. Genau, wir haben ja auch so ein dynamisches Level-System, dass es sich anpasst an die Anzahl der Spieler, je nachdem, wie viel das drauf sind. Auf dem Server werden dann gewisse Objekte aktiviert, deaktiviert, unterschiedlich viele Ressourcen gespawnt und so weiter. Und dann noch die zwei Spielmodi, das ist jetzt auch neu. Das ist schon viel Arbeit gewesen jetzt für die Gamescom auch.
Also, man sagt ja immer bei Blizzard-Spielen und so, also die ja jetzt die Meister von diesen ganzen E-Sport-Klamotten sind, dass die wirklich die letzten ein, zwei Jahre nur balancen. Also dieses Spiel ist halt irgendwie schon fast fertig sozusagen, die haben alles gemacht. Und wie balancen so lange, bis das alles aus dem nächsten Platz. Und dann so 10 Jahre später sagt alle, ja, aber StarCraft, da stimmt die Kleinigkeit nicht und sie bringen immer noch ein Patch raus. Wie ist das für euch als so Halb-Indie-Entwickler oder als eher kleiner Entwickler? Ist das so ein schwerer Prozess, so das Ganze?
Ja, auf jeden Fall. Also unsere gesamte Entwicklungszeit ist ja weniger als die Balancing-Zeit bei Blizzard. Aber es ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Was wir halt machen, weil wir jetzt nicht so viele Ressourcen haben wie Blizzard, wir spielen halt sehr, sehr viel mit Leuten. Ja. Wir spielen fast jeden zweiten Tag intern und eigentlich jede Woche mit externen Leuten. Also auch viel auch mit E-Sport-Community, weil die auch die Profis irgendwie sind. Und wenn die sagen, es passt, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass es für alle Leute, die nicht so gut sind, auch passt. Ja. Das ist eigentlich der Ansatz. Und die Abilities sind schon, die Fähigkeiten sind schon die, was am allerschwierigsten zu balancen ist. Also da wirklich geht's 30% hoch, 20% wieder runter. Jedes Mal ist es sehr schwierig.
Jetzt hast du ja schon ein wichtiges Buzzword gesagt, und zwar E-Sports. Man hört es jetzt immer öfter so, E-Sports wird immer geiler und größer und internationaler vor allen Dingen und so. Was hat euch gereizt, euer Spiel so auf E-Sport auszurichten?
Naja, zum einen, wir sind natürlich selber Gamer und zocken gerne so Spiele wie MOBAs, beziehungsweise dann auch sowas wie World of Tanks mal und so weiter. Also versuchen da, also wir haben auch E-Sportler oder Ex-E-Sportler bei uns im Team und finden es einfach sehr faszinierend, ein Multiplayer-Spiel zu kreieren, was auf den kompetitiven Spieler dann auch ausgelegt ist, weil es uns selber auch einfach Spaß macht, kompetitives Spiel. Selbst wenn wir natürlich nie Profis werden können in unserem Spiel letztendlich, also wir werden dann immer irgendwann geschlagen werden. Aber das macht ja nichts, dafür gibt es ja dann letztendlich die Leute, die das professionell jeden Tag 8 Stunden oder wie auch immer wie lang zocken.
Genau. Man erweitert damit ja auch die Lebenszeit des Spiels wahrscheinlich erheblich, ne? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, also gerade eben, wie du vorhin auch gesagt hast, dass man auch immer das dann weiterentwickelt und dann immer noch besseres Balancing macht und so weiter, das über Zeit auf jeden Fall immer passiert. Ja. Und genau, das ist für uns spannend, auch einfach zu sehen, auch unsere Community, die wir jetzt schon haben, zu sehen, wie die mit uns mit das Spiel entwickelt und wie die wächst und jedes Mal wieder das und das gerne anders hätte und so weiter. Dann bauen wir es. Also das ist sehr, sehr spannend, so ein Spiel zu haben, an den Leuten mitzuentwickeln. Ja,
ja, und dann kommt Head Up und sagt, alles scheiße.
Oh nee, Head Up ist tatsächlich ein super Publisher. Head Up gerade bezahlt mich jetzt. Nein, Quatsch. Nee, Quatsch, ist wirklich fantastische Zusammenarbeit in dem Fall. Genau. Und Head Up ist ja nicht der Einzige, mit dem wir zusammenarbeiten. Wir arbeiten ja auch mit einem E-Sport-Club in Baltham zum Beispiel zusammen oder sehr viel mit TeamSpeak auch, weil das auch bei uns direkt integriert ist, was man natürlich braucht. Irgendwie. Eine super Lösung irgendwie für Voice over IP im Spiel. Und
Deutsche E-Sport-Bundesliga ist auch dabei. Also wir sind da guter Dinge, dass wir da immer mehr Clans dann auch reinbekommen werden, die dann mal das Spiel zocken, Feedback geben, was noch dann vor allem zum Ende des Jahres hin dann noch mehr Richtung E-Sport, dass es auch wirklich dann eine runde Sache wird. Das ist uns halt letztendlich auch wichtig, weil genau letztendlich sowas wie Dota hat sich auch aus irgendeiner Hardcore-Community irgendwie rausentwickelt und immer mehr Spieler angezogen. Letztendlich dann auch irgendwelche Noobs, die natürlich am Anfang total auf die Fresse fliegen.
Ja.
Ganz so krass wollen wir es natürlich nicht machen, also wir wollen unser Spiel nicht so hart gestalten. Im Moment auch auf der Gamescom sieht man immer wieder, dass es gar nicht so schwer ist zu lernen. So nach irgendwie 10, 15 Minuten, würde ich sagen, hat es eigentlich so gut wie jeder verstanden, wie es funktioniert.
Ja, ja.
Aber die Feinheiten dann zu lernen, welche Abilities mit welchen kombinieren und so weiter, was die beste Taktik dann im Early mit Late Game ist, wie man spielt. Man kann ja unterm Spiel auch wechseln von seiner Zusammenstellung der Einheiten. Später, wenn man weniger Sauerstoff hat, dann meinetwegen schnellere Einheiten und so weiter. Gibt es viele Dinge, wo man sich den Kopf zerschlagen kann darüber. Und das ist natürlich dann auch interessant zu sehen, wenn man die E-Sportler hat, die dann, wie die dann spielen und wie dann die dann sozusagen das Spiel sich auch einteilen.
Es gab bestimmt so einen Punkt, wo ihr so als Entwickler sagt, scheiße, da kommen wir jetzt nicht weiter, wir haben das jetzt so konzipiert, wie wir es cool finden, wir brauchen einfach den Input von außen, ist das gut spielbar und so. Und das kommt, ist jetzt der Prozess, den ihr gerade sozusagen macht, oder?
Auf jeden Fall, genau. Also jetzt ist quasi das Core-Game wirklich soweit fertig und auch der Grafikstandard ist da, wo wir hinwollen und so weiter. Und jetzt geht es wirklich dann darum, das Feedback zu sammeln, das zu polischen und noch mehr, also es kommen noch viel mehr Einheiten noch dazu und mehr Fähigkeiten und so weiter. Aber genau, das Grundsystem ist soweit kompakt und das testen wir jetzt gerade auch an der Gamescom und ich glaube, es macht den Leuten Spaß.
Das ist ja Praxis. Jetzt ist mir was ganz Dummes passiert. Ne? Ich habe Google aufgerufen, habe Submerge angegeben und dann habe ich dann ein Spiel gefunden, total schönes Indie-Spiel, wo man mit so einem Boot über ein Meer fährt. Und da war ich für irritiert, weil ich dachte, E-Sport-Titel so, Submerge, irgendwie war das ganz cool. So. Hat da so eine Vermutung, warum ihr anders heißt?
Ja, ganz genau. Also wir hatten letztes Jahr auch der Gamescom Submerge geheißen und haben dann auch festgestellt, eben, dass es ein anderes Spiel gibt, was Submerged heißt, mit einem D hinten dran.
Ja.
Was auch ein sehr schönes Spiel ist, aber wir natürlich sehr häufig verwechselt worden sind. Und dann haben wir gedacht, tut denen nicht gut, dass sie sich mit uns verwechseln und andersrum. Und unter Indies hält man auch zusammen und dann haben wir gesagt, okay, dann ändern wir halt unseren Namen zu Subsiege und der gefällt mir ehrlich gesagt sogar noch besser. Ja. Passt eigentlich sogar noch besser zum Spiel.
Die Verwechslung ist halt krass.
Ja.
Stimmt. Also was man nicht verwechseln darf, völlig zu Unrecht hat das Spiel, das Submerged auch richtig miese Kritiken bekommen. Das hätte ja wahrscheinlich auch bei euch irgendwie nicht so gut getan, ne? Muss man ja auch ehrlich sagen.
Ja, aber das ist auf jeden Fall ist auch ein guter Punkt irgendwie. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie schlechter die Presse dann in der Praxis war oder wie schlecht das Spiel war oder ob die Presse nur schlecht war.
Ich fand es sehr gut.
Ja, eben. Also genau, das ist auch immer das, wo zu Unrecht dann die Spiele irgendwie teilweise so schlecht gemacht werden.
Aber es ist halt Name und Steam-Wertung und Metacritic und so. Und das dann googelt man kurz und dann sieht man, oh, okay, Submerge hat 60% oder so. Das ist doof. Und dann kann man das schnell verwechseln.
Ja, genau. Und das ist natürlich gefährlich und das wollten wir nicht. Ja,
also es war nicht so, dass die Entwickler zu euch gegangen sind, damit ein Anwaltsschreiben vor der Tür standen und sagten so, ah.
Ja, wenn, dann hätte es eher andersrum ausgesehen.
Ja, ja.
Wir waren eigentlich zuerst da. Wir hatten es halt nur noch nicht released. Deswegen hatten die quasi jetzt dann noch den Vorteil durch den Release. Aber letztendlich ist auch egal. Ich meine, Subsiege an sich ist auch deswegen besser, weil es gibt nichts, was in so eine Richtung überhaupt heißt. Also man sollte dann auch relativ einfach das Spiel finden können über Google und so weiter. Wir konnten alle Domains dafür bekommen und so weiter und so fort. Also das macht es auf jeden Fall einfacher für uns auch letztendlich. Und dann muss man sich nicht damit rumstreiten, dass man eventuell dann doch oder nicht oder wie auch immer. Und das war dann quasi der faule Weg, wie wir halt so sind, Gamer, Entwickler, wie auch immer, ja, keine Ahnung, passt schon, dann nennen wir uns halt anders und Subsiege, ja, keine Ahnung, ich finde, der Name ist an sich, der klingt auch ein bisschen aggressiver, was ganz gut passt.
Ja, also aus Maul.
Ja,
es ist, das ist so eine abschließende Frage, auch so aus Entwicklersicht, so die Namensfindung ist ja immer so, viele denken, ja, das ist total genial. Ne? Aber es ist doch echt schwierig, wenn man, ihr habt jetzt Subsiege eingegeben und habt einfach Schweigen gehabt, dass jemand anderes auf die Idee gekommen ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Titel Subsiege, ne, irgendwie nicht verwendet wird, ist ja nicht so unwahrscheinlich so. Gerade so, ne, irgendwie, da muss man doch total Schwein haben.
Das stimmt, das war ein super großer Glücksgriff. Das kam sogar von dem Publisher, von unserem Publisher, von Head Up Games, da haben die eigentlich relativ geniale Vorschlag. Und wir hatten dann echt, also wir haben dann sehr viele andere Namen natürlich ausprobiert. Das ist ja immer ein sehr langer Prozess. Sehr emotional im Team natürlich auch, wenn
Wir hatten über 200 Namen, glaube ich, auf der Liste stehen.
Und 200?
Wir haben dann abgestimmt in mehreren Runden, 2 Wochen lang. Hatten irgendwann Subsiege auch mal rausgekickt oder wieder reingenommen. Und das ist der Horror. Namen finden ist ungefähr das Schlimmste, was man... Das ist das Längste an Zeit, was man braucht bei einem Spiel überhaupt, einen Namen und ein Logo zu finden. So entwickeln, das geht so. Nee, aber...
Spiel ist schon komplett fertig, alles ist da, so, aber das ganze Ding hat noch überhaupt gar keinen Namen. So. Ja, aber man weiß ja auch irgendwie, wenn man zum Beispiel Vater wird oder so, weiß man ja auch noch bei der Vordergeburt überhaupt gar nicht, wie das Kind heißen soll. Ich glaube, so ist das. Manchmal muss man dann irgendwann nach dem Bauch gehen, wenn es da ist.
Genau, richtig. Oder letztendlich dann einfach nur Mehrheit hat entschieden und jetzt passt es schon. Der Rest gewöhnt sich sowieso dann irgendwann dran und dann irgendwann sind auch die Bogen wieder geglättet und die Leute, die es dann vielleicht nicht so cool fanden, kommen dann schon auch mit klar. Ich meine, man kann einfach nicht.
Ich dachte, das ist Submerge.
So. Ja, das ist so
Spiel sein.
Schwierig immer wieder, da jeder Meinung gerecht zu werden. Ja. Das funktioniert dann halt auch einfach nicht. Wir sind jetzt auch nicht mehr ganz so klein, zwar jetzt auch nicht so groß, aber es gibt halt doch ziemlich viele unterschiedliche Meinungen.
Ja.
Irgendwann muss halt einfach mal dann Schluss sein und.
Also der Blickwechsel, den ich hier gerade sehe, den ihr jetzt nicht sehen könnt, weil ihr nur zuhört, der ist Gold wert. So, ich würde jetzt gerne ein Foto machen. Dieser skeptische Blick zwischen Lead-Programmer und der Produzent. Super geil. Ja, vielen, vielen Dank für das Interview, für das Gespräch. Ich wünsche euch viel Erfolg. Was meint ihr jetzt so mit dem neuen Publisher und mit den neuen Namen und mit der neuen Ausrichtung auf E-Sport, wann das Spiel erscheint?
Genau, es wird nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres erscheinen. Also ganz genau ein Datum wird Head-Up noch bekannt geben, aber ja. Anfang nächsten Jahres, ja.
Ja, sehr cool. Dann vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank dir auf jeden Fall.
Ja, danke auch.
Ciao.
Ciao.
Von düsteren, unerbittlichen Kämpfen unter Wasser geht es jetzt weiter zu Fantasy-Welten, wo Musen für die Kreativität von Autoren kämpfen, und zwar zur Epi-Story Typing Chronicles.
The air felt heavy, as if laced with sadness. The frozen fingers of corruption assailed her every step. So much had happened here. So much had been lost. They came from the bare rock. eyes which sought to hurt her. And then she saw the shadow within. She found herself alone, lost in darkness. A light shone ahead, a light of power. She was not afraid of the shadows. Nothing could stand in her way now. Keep the lights on for me.
EP Story ist das einzige Spiel in unserer Liste, also von den ganzen Interviews hier, das bereits erschienen ist. Das Spiel ist schon im Frühjahr rausgekommen. Aber ich fand das so cool und so außergewöhnlich, dass ich da trotzdem ein kleines Interview machen wollte, als ich das in der Indie Booth Arena gesehen habe. Im Groben geht es darum, dass es eine Mischung aus Rollenspiel und Action-Rollenspiel, also Hack and Slash, so wie man es vielleicht von Diablo und Co. kennt, nur mit dem Unterschied, dass man dort tatsächlich mit der Tastatur kämpft. Das heißt, wenn Kreaturen auf einen zulaufen, klebt über deren Köpfen ein Wort, das man eintippen muss, um diese Kreaturen zu besiegen. Das ist so ein kleines bisschen wie bei Typing of the Dead zum Beispiel oder bei ähnlich gelagerten Spielen. Da gibt es, glaube ich, eins auch mit Pokémon, was so ähnlich funktioniert. Nur, dass hier das Ganze in so eine Fantasy-Geschichte reingewickelt ist und man spielt eine Muse, die dafür kämpfen muss, dass ein Autor, ein Schriftsteller, Prinzip auf Ideen kommt. Was für den Autor wahrscheinlich einfach nur so was wie eine Schreibblockade ist und der sitzt an seinem Schreibtisch und kriegt keine Ideen, ist für die Muse eine große epische Reise. Und was besonders cool ist, dass die ganze Welt auch in so einem Origami-Papierstil dargestellt ist und so. Also es ist durchaus optisch verwandt mit so Spielen wie Tear Away oder so, was mich auch sehr, sehr angesprochen hat. Ich habe dazu ein Interview geführt mit der PR-Managerin Sophie Scheratura, wenn ich sie jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen habe, und sie hat ein bisschen was zu dem Projekt erzählt. Viel Spaß.
I'm standing right here in front of Epistory, is it right? Epistory Typing Chronicles?
That's it.
Right.
That's correct.
And you're the PR person for this?
Yes, I'm the person in charge of communication, relation to, like, everything.
Very cool. So can you please introduce yourself and the dev team and what the game is all about?
Sure. So first of all, I have to say that our studio exists since 2008.
Yeah.
So 8 years. Okay. And it's the very first time that we managed to save enough money to develop our own game.
Okay.
So before that, during the 8 years, we developed for other publishers such as Sega, Nintendo. So it was the very first time. We were just like, okay. Now we have the money. What we gonna do?
Yeah.
So we needed to do something that is special, that it's outstanding, out of the box. So we decided to do a typing game.
Yeah.
So it's not very common. There's not a lot of typing game. And we were quite, the game designer in charge of it was quite fan of the old Zelda game. So he decided to create a kind of an adventure game with a typing mechanic.
Okay.
And so Epistory came up.
Very interesting. So it's you have to type in things to defend yourself, to move forward and something like that?
Yeah, of course. You are controlling this little girl upon the back of the fox with your keyboard. So you are pressing the key EFIG, which is the natural position for your fingers to be on your keyboard when you have to type something. So it makes it easier when you have to switch to the combat mode.
Okay.
In combat mode, enemy will appear with words upon their head, and you will have to type the words to fight them.
Okay.
You will have some different kind of magic, and sometimes, depending of the enemies that's coming to you, you will have to switch from one magic to another one.
Okay.
So if you are in fire, for example, and you need the ice, you will have to type ice on your keyboard to get the magic.
That's quite clever. So and the words get more complicated the more far you get in the game. So, for example, you have very short words in the beginning, like I or maybe day or something. And then in the end, you have to type in like 20.
That is not exactly how it is. The difficulty of the enemies is not the size of the word, it's the how many words it
okay.
has. because there are multiple words upon an enemies.
Okay.
So for example, a simple enemy only have two words. Another enemies can only have one letter, for example. But these ones are very hard because the one letter enemies, they come in swarms.
Yeah.
There are multiples, and you're just like typing hard on your keyboard, very extreme. And of course, we have enemies with a very long word, maybe 50 letters in the word.
Okay, that's quite tough. So there are people who can type blindly with 10 fingers. I don't know what's called in English, but they don't have to look at the monitor. Uh-huh. They can basically just use their hands. And is this a type of game where you think you can practice your typing skills?
Sure. When we created it, it was not the purpose of the game. We wanted to create a game for the players, not to practice typing.
Yeah, yeah.
But of course, when you want to get rid of a boss and you fail many times, you practice and then you get better at typing on your keyboard, of course. And you can also learn new keyboards because we support different type of layout.
Okay.
Such as a Dvorak keyboard and other. So you can learn new languages because we support nearly 9 languages.
This is cool. Was this very hard to implement, these kind of different layouts to fit into the game?
No, really easy, and the player can do it themselves because we implemented the Steam Workshop. So players can put their own dictionary, their own story on the game. So for example, if you want to make a surprise to a friend and create your own story, you can do it. Implement it, put it on the game yourself on Steam, and your friend will play your story.
Oh, that's amazing. That's amazing. So this is basically the buzzword, the last question I wanted to ask. So what is the game, story-wise, from the storyline all about? Is it about connected somehow to the game mechanic with words? Is it about language, for example, or about culture?
You said, I don't hear the question, sorry, you mean?
So the gameplay is about words, about typing in words and stuff like that. So is the story somehow connected to this?
Yeah, there's a story. The story is, we invented that story of a writer in lack of inspiration.
Oh, cool.
You know?
Yeah.
And so when you are playing the girl on the fox, you are playing the muse, and she needs to get inspiration to help the writer to finish the book.
Ah, okay.
But it's the first story, but you can read what the writer is writing on the ground of the game. And behind that, there's a meta story.
Ah, super cool. So there's not only the story in the foreground about the muse, there's also something you can read between the lines.
Yeah, exactly.
Super cool. Thank you very much for the interview.
You're welcome. My pleasure.
Und wo wir gerade mit Epistory oder Epistory so schön literarisch unterwegs waren, werden wir gleich zum nächsten Spiel springen, was auch sehr viel mit Lesen und Literatur und generell mit sehr viel Geschichten erzählen zu tun hat, und zwar der Visual Novel Herald. Herald ist eine Mischung aus Visual Novel und Adventure-Spiel, alles komplett in 3D dargestellt, und es handelt von einem jungen Mann namens Devin Rensburg, der Elternteile hat, die aus verschiedenen Teilen der Welt kommen, und er fühlt sich so ein bisschen zwischen den Kulturen. Er weiß nicht so wirklich, wo er zu Hause ist und wie seine Hintergründe, wie seine Lebensgeschichte aussah. Er kann sich an viele Dinge aus seiner Kindheit vielleicht auch nicht so richtig erinnern und würde gerne mehr über seine Ursprünge erfahren. Und das Interessante ist, das Ganze spielt irgendwo im 17., 18. Jahrhundert, glaube ich. Also die genaue Zeit weiß ich jetzt nicht. Es nennt sich aber selbst ein Interactive Period Drama. Und es geht auf jeden Fall darum, dass das ganze Spiel auf einem Schiff spielt, wo viele verschiedene Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammenkommen. Und das Schiff repräsentiert so ein kleines bisschen die ganze Welt. Also dort treffen verschiedene Glaubensvorstellungen aufeinander und verschiedene Religionen möglicherweise und verschiedene Ansichten auf Dinge, verschiedene Perspektiven. Und allein deshalb ist das schon super interessant. Und was sehr, sehr cool ist, das ganze Spiel hat einen sehr interessanten Comic-Stil. Und ich habe anfangs deshalb Visual Novel auch gesagt, weil das wirklich herausragend ist, weil man dort auch immer diese typischen Textsequenzen hat, wo dann der Charakter eingeblendet wird. Und die haben einen sehr coolen Stil zwischen 3D-Grafik und Comic-Grafik gefunden, dass die Figuren zwar gezeichnet aussehen lässt, aber animiert sind sie in 3D. Das funktioniert erstaunlich gut in diesem Kontext und generell fand ich das vom Konzept ziemlich interessant. Und ein bisschen mehr dazu zu sagen hat auf jeden Fall der Leadwriter des Projekts. Das ist der gute Roy van der Schilden. Hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen. Ich vermute, er kommt aus den Niederlanden. Und er kann sehr viel mehr über die Geschichte und über seine Charaktere auch sagen. Und bei dem Interview wünsche ich euch viel Spaß.
I'm standing here in fresh air of the Gamescom. And I have the lead writer, Roy, in front of me. He's working on an interactive adventure game called Herod. And can you please tell me a bit more about the game?
Herald is an adventure game. As you said, it's like an interactive drama, basically, where we took a lot of inspiration from episodic adventures and old-fashioned point-and-click adventures mixed with visual novel kind of gameplay.
Yeah.
Herald is a multilinear storyline about a 19th century man called Devin Rensburg, and he is born in the East but raised in the West, and he is traveling back to his country of birth to find out what his roots are and why he was given up for adoption. And the game, quite interestingly, gets you to a place with a mysterious woman who wants to know what happened on board of that journey, and you are, as a player, telling the entire game to her.
That's pretty cool. So I watched about 10 minutes of gameplay, so it's way not enough to see everything, of course, and how the mechanics work. So you said there's a lot of dialogue, so like in visual novels, for example.
Yes.
Will there be multiple paths to answer and to lead those dialogues?
Yes. Every answer Devin can give has three versions. Mm-hmm. So every question he gets, he can get three reactions to. So you might imagine like there's this huge dialogue tree that sprawls in all different kinds of directions. Of course, with the magic of game design, we have certain ways to like have a branches come together again. Mm-hmm. But there are several different paths you can follow, and especially the way you play Devin's character influences the characters around him. So, for example, you might have an argument with someone because he did something wrong and he hates you for the rest of the game. You have to really work together. You have to work to get his favor back again.
Yeah.
And if you like just encouraged him, like, it's good that you did that because it was a jerk or something, know, you basically get the other side and he'll be on your side and he'll support you if you support him.
Yeah.
So that's how the game works. It's very character driven. We have over 12 characters, all voiced.
12 characters and all got different relationships to each other.
Exactly.
Oh, that's cool.
Yes, more than 12 characters, actually. Yeah. All of them voiced with 7 distinct different accents.
Yeah, that's a lot of work to write. It's a lot to write.
Yes, it is. It's a lot of work to write. They form a very broad color palette of characters, so there's always someone you like.
This is really cool. So for the background, for the historical background, I think that's very interesting about this, because the tagline basically says a historian
adventure and so on. What yes. was your approach to this? Did you research beforehand, and what was the most important aspects for you for your story?
Well, we are our founders are all have a background in game design and theater, and we wanted to make a narrative-driven game with a serious subject, yeah. but at the same time kind of tells you an amazingly well-written story about struggles in the colonial age of the 19th century, but also takes you on a journey, not just like literally with the character Devin on board of a ship, but also in finding out what your stance is on building bridges between cultures. Because we thought a ship in the 19th century with all these different cultures having to work together to get it to its destination is a great metaphor for how our society actually works.
There
are a lot of allegories to that, like and references to how we decide to govern ourselves.
So in a meta context, to read between the lines, it's basically the ship represents the whole world with all yes. the continents and all the countries and so yeah. on, and different kind of people
yeah.
with some different cultural backgrounds, and you put all of them on one ship and tell a story about basically the world.
Yeah, that's true. It works on that scale. It also works on a European scale, for example. I mean, we have the European Union, which basically wants all the countries have all these different rules to be part of it.
Yeah.
And that's what a ship is about, too. I mean, you have to abide by the laws of hierarchy on the ship if yeah. you want to make it work. And Devin, the character you play, Devin Rensburg, is a steward on board of that ship. And what's really important about that is that he is the one who gets to decide what happens when there is trouble. So when a passenger, for example, gets in a fight with a sailor, he is the one who has to solve it. So that's why you are constantly trying to help others out. And what's really important is that because Devin is mixed race himself, he sometimes gets a lot of resistance from the more posh white superior 19th century people who were quite racist at the time.
Right. Because of the time period, of course, they're very racist and all got their very stiff opinions on other kind of people.
Yes, exactly. And it's also the other way around. I mean, the colored characters in Harold have their own opinions about what they want to do with the white people, and they won't say that.
Also, the other side.
That's why we chose Devin to be a mixed race character, because he's in the middle of the two.
Yeah, right.
And I think that's an interesting dynamic. Also, a challenging question for a game to tackle. Some people might not be like so inclined to see it the way we see it. But that's why we think we should do it, because we think it's an important subject to tackle. And I think it's very interesting to see how different players from different backgrounds react to the situations that they're confronted with in our game.
I absolutely agree. That's a really cool concept. One last question about the art design. The art design is very striking, because I walked around and looked at all the indie games, and your art design is very... It looks like a bit like a painting, but at the same time, the characters are animated. So these are 3D models, and this is great.
Yeah. Well, there's props to our art director, who has a terrific paintery style, and our collaboration with Life2D, which is a Japanese software creator, and they created a software for visual novels that animates 2D portraits. That doesn't mean that you don't have to animate yourself. We do have to create all these characters. Like, as I said, we have 14, more than 12 characters, like 14 to 15 characters, and they all have multiple emotions that we all have to animate in this program, and through the program we can get it into Unity. So it's 2D layers, and they all animate separately to create this 2.5D style.
That's cool. So on a personal note, the personal question about visual novels here in Europe, these visual novels get more popular since the last years, I think, because of the Peace Reader, for example. And people are now starting to play these kind of games on PlayStation consoles, which is really cool. And what do you think personally about visual novels? Is there anything you prefer, maybe Japanese visual novels or something?
Well, I like the visual novel way of handling story because there are so many options in visual novels that create a lot of connection to a storyline and to the characters. And what I love about Japanese way of doing visual novels is that they have a heart for characters. In my opinion, they still tackle too few or narrow subject matter. That's why we're making a game about this subject, because we think that in that regard, they could do a lot different, a lot more, a lot better. But when it comes to like the ways in which they make you care for characters, it's very rarely we see Western games do that. What comes to mind is the Walking Dead Telltale series. You know, they're great with characters, as is some of the BioWare games that are really aiming to like focus more on characters. Yeah. But the Japanese people know they love characters. Like if you play a visual novel, you're not playing it for the story, you're playing it for the characters.
Yeah, right. It works because this is something you care about. Yes. Games like Zero Time Dilemma, for example, so which is basically the source story, you know, from the films, people are trapped in a room. The story isn't that important, to be honest. It's all about the characters and all how they collide with each other.
Exactly.
Yeah.
And we, with Harold, we try to do both. We try to give you an amazing storyline that has you on the edge of your seat trying to find out why this mysterious lady is holding you captive in that tower and making you tell this story. And at the same time, we want you to care for all the characters that are on board that ship and, well, maybe even sort of shed a tear when some of them meet their fate.
Already are already hooked. So it was one last really we did last question is was the story a bit influenced or inspired by Agatha Christie maybe?
A little bit. It's mostly actually inspired by the more classic period dramas of Charlotte Bronte and Emily Bronte and Charles Dickens. Actually, that's a little secret, but I can say it to you. It's all the chapters in the game are variants of famous period style books from the 19th century.
Cool, that's really cool. So if you read a lot of books basically and you know all this stuff, that's really cool. I like it. Thank you very much for the interview.
You're welcome. See you around.
Bye.
Ein ganz witziger Zufall übrigens, das habe ich erst erfahren, als ich von der Gamescom wieder zu Hause war und mal ein bisschen recherchiert habe. Der gute Christian Kippelt, das ist der Synchronsprecher von unserem Spiel Villagers, hat er den Jäger Schultheiß gesprochen und der auch bei einem anderen Spiel, das jetzt gerade bei Daedalic entsteht, eine größere Rolle gesprochen hat, der spricht bei Harold tatsächlich auch einen kleinen Part, wo sie tatsächlich einen Sprecher gebraucht haben, der zwar Englisch spricht, aber einen Dialekt hat. Und das ist irgendwie ganz cool. Ich erst im Nachhinein erfahren, dass der Christian da spricht. Das macht mich doch schon ein bisschen gespannter auf das Projekt. Ihr könnt jetzt wahrscheinlich überhaupt gar keine Stimme zuordnen, deswegen hier mal so als kleiner Einschub, als kleiner Sneak Peek, ein kleiner Ausschnitt aus der Synchro für Villagers, an der ich gerade arbeite. Ein kleines Gespräch zwischen dem Jäger Schultheiß, also das, was der Christian spricht, und der Protagonistin Aplonia.
Im Walde sollte ich sein, um meine scharfen Klingen in die Leiber wilder Tiere rammen. Stattdessen schickt mich Albrechtus zu dieser zierlichen Maid, die Stadtplanung vermutlich nicht mal buchstabieren kann. Eine Strafe sondergleichen.
Der Herzog schickt euch? Ihr schaut aus wie ein Jäger, nicht wie ein Stadtplaner.
Jawohl, ein Jäger. Das bin ich. Und euch beim Fuhrwerken im Buddelkasten zu beobachten, ist nicht gerade ein befriedigender Ersatz für den Nervenkitzel auf der Pirsch. Und was eure Notizen betrifft.
Ein robustes Notizbuch mit Ledereinband? Ihr wollt es mir schenken? Wie überaus großzügig.
Ach, Unsinn. Ich lade lediglich meinen Ballast bei euch ab. Was soll ein Mann der Tat wie ich mit derlei unnützem Schreibzeug?
Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich das zu schätzen weiß. Das wird mir sehr helfen, meine Gedanken bei der Planung zu sortieren.
Geile Stimme, oder? Also wenn ihr Indie-Entwickler seid, haltet die auf jeden Fall im Hinterkopf. Vielleicht könnt ihr euch die ja bei eurem Projekt vorstellen. So, und jetzt geht's aber weiter zu dem nächsten Spiel. Und zwar wird's jetzt deutlich actionreicher mit viel Geballer und viel Action und Raumschiffen und ganz viel Multiplayer-Gedöns. Und zwar gehen wir jetzt rüber zu Void Runner. In der Ausgabe von gestern, also in dem ersten Teil mit den ganzen Interviews, habe ich ja über das türkische Horrorspiel Number 70 gesprochen. Und dort war der Übersetzer dabei, der für mich die ganzen Sachen übersetzt hat zwischen mir und dem Entwickler des Horrorspiels. Und wie der Zufall es so wollte, war er ein Freund, der auch gleich seinen eigenen Stand mit seinem eigenen Spiel hatte. Und das war Void Runner. Dieses Spiel, das lässt sich so am besten beschreiben als eine Art Multiplayer-Shoot'em-up, wo man mit Raumschiffen unterwegs ist, und das hat mich ganz angenehm an eine Mischung aus Descent und vielleicht auch so anderen Vehicular-Combat-Spielen erinnert, mit einem sehr, sehr klaren Science-Fiction-Look. Alles sehr, sehr wild, alles sehr, sehr actionreich und so. Und das fand ich ziemlich cool, ziemlich interessant. Und was ziemlich krass ist, dass die dieses Spiel tatsächlich innerhalb von 6 Monaten programmiert haben. Also die haben wirklich in einem großen Entwicklungsmarathon dieses Spiel aus der Taufe gehoben. Und das ist echt heftig. Deutlich mehr dazu erzählen kann der Janet Atas. Das ist der 3D-Artist von Reality Arts. Das ist die Firma hinter Void Runner. Und den habe ich auf der Gamescom einfach Fragen gestellt. Viel Spaß.
Okay, so can you please introduce yourself and tell me a bit more about the game?
Okay, I'm Dijaner from Turkey, and I'm in development team of Void Runner. And also, we are at Starter Sub. We are indies at first.
Yeah.
And we didn't sleep, we didn't eat, we didn't do anything except that game.
Yeah.
And we developed all the game in 6 months with 5 people.
Wow.
And also, now we have a closed beta game. So we have an FPS MOBA. It's a science fiction game. We have different maps and different game modes, like capture the flag and destroy the city. And also we have experience system and the ability systems for ships. And we also have ship classes like support, tank, and fighter. That's it.
Very cool. So you also told me that you have VR support?
Yeah, we have VR support, but it's only for watching that now.
Okay.
But we will develop that, and maybe one day we will support the controllers of the VR. And also it's a PC game for now.
Mm-hmm.
After a couple months, we want to do that for PlayStation 4 and Xbox.
Mm-hmm.
I think we will do that. We need only some protocols for that, but we are ready.
Very cool. So I was very surprised, positively surprised, that there are a lot of Turkish games at Gamescom. Yeah. And I think the cool thing is about this hall in particular, that there is this very international, and we get to know about a lot more about what is happening elsewhere in the world, what's regarding games. So is it hard for you to get the attention for games at Gamescom? People recognize you?
It's very hard for us because you know that Turkey is the partner country of the Gamescom this year, but also they didn't give us nothing. We must take our table from there.
Yeah.
And we need to take our computers from our home city.
Okay, yeah,
and also we need to do everything by ourselves. But their Gamescom is the Gamescom. And Gamescom is, I think, biggest thing in the world. Yeah. And when we go and hunt someone to our game, we can take attraction and they will love the they love our game.
Yeah.
We take so much video records and something else, and they love our game.
Because that's the point. I have watched the game before, fast paced, very much action and so on. And I wouldn't recognize. It looks like a good action game.
Yeah.
So and it's. I don't understand why people don't notice these kinds of games. It's like it's somehow is this connected to the how commercials, for example, get all the attention and stuff and so on. But there seems to be a larger video game industry in Turkey, isn't it?
The Turks love the playing games, but they don't want to do anything because it's a risky sector, you know that. And the Turkish developers is in harsh situation about that because investors are afraid of the risk and other stuff. So it's so hard in development in Turkey, but we always try about that. We want to do something, People love that. We can get attraction to our game, but we cannot make so much advertisement and marketing for our games because we are indies and we don't have so much budget for our project.
Yeah. So can you tell me a bit more about the development team in general? So you are all indies. Are you working part-time on the game and or full-time? Did you get funded somehow?
We didn't work part-time or full-time. It's a special work time. We only go to home 3 days in a week for only a shower. And after them, we came back to office and we always work. We sleep at office. We eat at office. We are always at office.
Yeah. Very hard. So how long worked you? Did you work on the game?
6 months.
6 months.
Yeah.
Okay. That sounds reasonable. 6 months, 4 days a week.
Four or three, four. Maybe two sometimes. If we got so much help.
Yeah. So what was the basic idea behind the game? How did you get the idea of it to do a mobile science fiction shooter?
Our co-founders Bahar and Kemal was in film production sector, and they want to make a film, and they have created another universe for that game, that film idea. After then, they try to game engines, and they want to see what's going on, and they put the game on green light, Steam green light, and they take the green light in 3 days, only 3 days. After then, they think about that and why not? Maybe we can do that. And they start. We met Kemal and Bahar and we get in the team. And we also have another person in our office. We are actually 10 person in Turkey, but five of them for development, five of them for community and the other stuffs. And we started to do that. After then, we have very good feedbacks. We take Unreal Dev Grant this year, and Vive Software supports us. They send us HTC Vive system development kit. After then, the other programs like 3D design programs, Nivtech, Lightwave, and Autodesk wants to make interviews with us about the game. And also MSI Turkey, the Sony Turkey, Microsoft Turkey, the other stuff came to us. And they make interviews with us. They support us. And every time we said, yeah, we are on the right way.
Yeah. That's very cool, very cool. So just for when you taught me about the film stuff, this is based on a film concept, basically?
It's just the beginning.
Okay, so it's when the story that is told in this game maybe will be expanded in other games or universe?
We have three huge boards in our office and full of the pipelines of the story.
Yeah.
And if the gamers wait for us, we will do whole the story as a game.
Very cool. Thank you very much for the interview.
Yeah.
Wish you good luck with the game.
Yeah, thank you.
Bye.
Goodbye.
Vom krassen Multiplayer-Action-Science-Fiction-Geballer geht es zu einem Spiel, das deutlich melancholischer ist, und zwar Far Lone Sails. Far ist wirklich ein bemerkenswertes Spiel. Darüber haben Manu und ich ja schon letzte Woche in der Gamescom-Zusammenfassung gesprochen. Das ist uns sehr ins Auge gefallen. Da geht es darum, dass man ein Fahrzeug durch eine Landschaft manövrieren muss und erzählt auch dazu, dieses Fahrzeug jederzeit zu warten und zu reparieren. Und das Art-Design hat mich auf jeden Fall auch total angesprochen. Diese total kontrastreiche Landschaft, die sehr, sehr hell ist. Und dann hat man immer dieses große Steampunk-artige Fahrzeugungetüm vor sich. Das ist schon echt cool gemacht. Und aber viel mehr zu diesem ganzen Drumherum, den ganzen Art-Design und auch wie das Projekt entstanden ist, kann der Game-Designer Don Schmocker erzählen. Und das Gespräch folgt hier im Anschluss. Viel Spaß.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich sitze hier mit dem, ich glaube, mit dem Lead-Designer, ne, von Far. Ist das richtig?
Ja, also wir haben jetzt nicht hier irgendwie eine Hierarchie, aber ich mache hauptsächlich die Grafik von Far, ja.
Sehr cool. Far ist ein Indie-Spiel auf der Indie-Booth-Arena, das ich jetzt hier gerade völlig zufällig entdeckt habe. Und vielleicht stellst du dich ganz kurz vor und kannst mir sagen, was das für ein Spiel ist.
Also mein Name ist Don Schmocker und ich habe Game Design studiert in Zürich. Und jetzt bin ich mit dem Abschlussspiel eigentlich hier. Und das Spiel ist eine Reise von einem jungen Mädchen, das zusammen mit einem großen Fahrzeug unterwegs ist. Und sie muss sich eigentlich immer um das Fahrzeug kümmern. Und es ist eine sehr leere, triste Landschaft. Und sie muss herausfinden, was mit den Leuten geschehen ist. Das ist eine Art Simulation, aber gleichzeitig eine atmosphärische Reise. Also man kann es beschreiben zwischen einem Mix zwischen Journey und Faster Than Light zum Beispiel.
Ist das so der Archeplot, also die Reise in den verwunschenen Wald sozusagen? Wo geht es um Selbstfindung?
Würde ich jetzt nicht so behaupten. Es ist vor allem eine Reise, wo man damit lernen muss, wie man mit den Problemen zurechtkommt, die auf der Reise sind. Aber diese sind wirklich, also das sind echte Probleme wie ein Gewitter oder dass man einen Berg hinauffahren muss. Also das ist alles nicht wirklich im übertragenen Sinn gemeint.
Ja. Der Titel ist ja Far und das impliziert so ein bisschen, dass es auch natürlich um Weite geht und um große, weite Landschaften. Und das ist so krass an dem Art-Design, finde ich, das du entworfen hast. Du hast so Vordergrundobjekte, die ganz, ganz, ganz viel Kontrast haben und sehr dunkel sind. Und der Hintergrund, also zumindest auf dem Bild, was ich jetzt hier gerade vor mir habe und was ich auf dem Bildschirm gesehen habe, ist halt sehr, sehr entsättigt und sehr hell und so. Und was waren denn so deine Gedanken, als du das entworfen hast?
Also sehr wichtig war mir vor allem der Kontrast, der Größenkontrast, dass die Welt wirklich weit wirkt und man selber sehr klein. Gleichzeitig muss es halt trotzdem funktionieren, dass man ab und zu die Mechaniken sieht und sieht, was man aufhebt und was man benutzt. Und das wollte ich eigentlich unterstreichen mit den Farben. Also ich wollte zeigen mit den orangen Farben, was man benutzen kann und was klar ist, während das Grau eigentlich eher für die Leere steht, für den Hintergrund und für das sonstige Objekt.
Hast du lange gebraucht, um auf dieses Design zu kommen? Also waren da mehrere Iterationen nötig?
Der Anfang, also die am Anfang mal ein bisschen einzupendeln, ging relativ schnell. Also ich habe dann ein bisschen Konzeptart gemalt und da ich eh selber gerne habe ich mit Grautönen arbeite, hat sich dann das ergeben. Schlussendlich, um das dann in die Engine umzusetzen und dann ins Spiel zu bringen, ging viel länger und war aufwendiger, weil man dann irgendwie die Limiten hat, was zum Beispiel irgendwie der Hintergrundnebel angeht und um dieses Feeling zu erschaffen. Also und das ist eigentlich immer noch fertig. Also es ist relativ viel Arbeit, um das dann so umzusetzen.
Ich meine auch, dass es dann so spielmechanisch funktioniert, ne? Dass die Figuren animiert sind und so weiter.
Genau, also man muss immer schauen, einen Kompromiss machen zwischen was visuell gut aussieht und was dann mechanisch funktioniert und im Idealfall fördert beides, geht beides in die gleiche Richtung.
Du sagst ja, es ist eine Reise von einem kleinen Mädchen. Was sieht sie, also was passiert spielmechanisch auf dieser Reise? Ist das ein eher puzzle-basiertes Spiel oder geht es um Geschicklichkeit?
Es geht nicht um Geschwindigkeit und es geht auch nicht nur um Puzzles. Also es geht darum, dass man sich in diesem Fahrzeug zurechtfindet und weiß, wie man am besten mit diesem Fahrzeug fährt. Also man findet neue Sachen heraus und man muss sich aber auch immer neuen Situationen stellen. Also da gibt es Gewitter, Sandstürme, Flauten und steile Hänge, die man herabfahren muss und dann dementsprechend reagieren muss. Und das sind eigentlich immer neue Situationen mit alten, die man mit den Aktionen, die man schon kennt, bewältigen muss. Ja.
Fahrzeug, das du jetzt gerade auch erwähnt hast, das sieht auch total krass aus, so ein bisschen Steampunk-mäßig, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und hat dieses Fahrzeug auch eine Geschichte, also eine besondere Bewandtnis?
Ja, das hat eine Geschichte. Man kann sagen, es hat zwei Geschichten. Die eine Geschichte ist, dass es sehr lange gedauert hat, um das Fahrzeug irgendwie das Design festzulegen, weil es nicht nur schön aussehen muss, sondern auch wirklich gut funktionieren muss, auch von den Laufwegen her.
Ja.
Die andere Geschichte, die im Spiel erzählt wird, ist, dass das Fahrzeug dafür gebaut wurde, dass es auf Land und Wasser fahren kann. Das Wasser nur dann verschwand und jetzt nicht mehr konkurrenzfähig ist und eigentlich nicht mehr gebraucht wird. Aber das ist halt das einzige Fahrzeug, was man hat. Und dieses alte, nicht ganz optimale Fahrzeug hilft einem dann auf der Reise.
Super spannend. So, wie weit seid ihr in der Entwicklung? Wird das noch ein bisschen dauern? Nehmt ihr euch ein bisschen Zeit noch für das Spiel?
Also Zeit nehmen ist falsch gesagt. Wir sind sehr hart eigentlich dran am Arbeiten und schauen, dass es so schnell wie möglich rauskommt. Wir planen den Release auf Anfang nächstes Jahr auf Steam und Xbox One.
Super cool. Dann vielen, vielen Dank fürs Interview. Ich wünsche euch super viel Erfolg für das Spiel.
Danke auch.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Für Fahr habe ich übrigens den 120er gezückt, also den Award, den wir auf der Gamescom verteilt haben. Mir hat das Spiel wirklich außergewöhnlich gut gefallen und ich bin super gespannt darauf, wenn es erscheint. So, und jetzt zum nächsten Titel. Für alle Leute, denen sie da nicht nordisch genug war, die ein bisschen mehr Bart haben wollen, ist das nächste Spiel genau das Richtige. Und zwar geht es um Northgard.
News came of a mysterious land lying beyond the Iron Hail, prompting the clan elders to send their bravest warriors. They sailed through fog and storms, navigating the treacherous Iron Sea, until they finally reached the shores of Northgard.
Northgard ist ein Spiel von Chiro Games, das sind die Leute, die vorher Evoland gemacht haben und das ist ein total schönes Aufbaustrategiespiel mit einem wundervollen Artdesign, das muss man sehen. Das ist so, hat ein bisschen was von diesem Wuselfaktor, den man aus Spielen wie Siedler kennt, auf der anderen Seite ist aber die Farbgestaltung total schön, sehr pastellig, sehr, sehr weich, wirklich schwer zu beschreiben. Die Objekte haben auch genau die richtige Mischung aus runden und eckigen Formen, das ist total cool gemacht. Und das ganze Spiel hat diese ganze nordische Mythologie inne. Das heißt also nicht nur, dass dort sehr viele bärtige Menschen arbeiten und sich verteidigen und kämpfen und ihr Dorf aufbauen, sondern auch Kreaturen aus der nordischen Mythologie und auch viele Sagen spielen da einfach eine sehr große Rolle. Und das ganze Spiel mischt so ein bisschen diese Aufbaustrategie, so ein bisschen mit Echtzeitstrategie und auch dem Element des Eroberns. Also man muss Teile der Karte auch für sich beanspruchen und kann auch mit anderen Parteien tatsächlich Krieg führen, so dass da auch auf jeden Fall sehr viel Reibung auf der Strategiekarte entsteht. Also es ist nicht nur ein bloßes Aufbauspiel, sondern da geht es auch ein bisschen um Kampf. Und naja, ich fand das ziemlich cool, habe mir das mal vorführen lassen und habe dann im Anschluss dem CTO Nicolas Canassé und der Community Managerin Julie Soler ein paar Fragen gestellt und dieses Interview kommt hier im Anschluss. Viel Spaß!
So I'm Julia and I'm a community manager for Shiro Games, the studio, so I work on every games they do. That's it.
Cool.
Yeah, I'm Nicola and I'm director for Northgard.
Okay, very cool. I just had an introduction to the game. It's a really cool game based on Northern Viking mythology. Did I get it right?
Yeah.
So can you please tell me a bit more about it? That's very interesting, very unique about it, about the aspects, what's behind the story and something.
Yeah, the story takes place when the Viking clans, they discover a new continent that have been undiscovered so far. So all the clans send their best warriors and best settlers to colonize this new place, which is also inhabited by different mystical creatures. So they will have to fight to take control of this and eventually become the king of the place.
Yeah.
So did you do some research about the mythology stuff and put it into the game before?
Yeah, we are trying to stick to as much as possible to the core mythology without trying not to put some all the things that comes from fantasy. So it's no orcs or goblins, more like the traditional like fantasy mythical creatures such as the wyvern, the draugr, or wolves.
So there's no magic and something like that.
Yeah, yeah.
Okay, very cool. The game, how would you describe it?
It's a strategy game in real time, but it's not like a regular RTS because you have to discover new pieces of land every time and you don't have the hand of on it the minute you discover them, so you have to still fight for it. It's not like something that's given to you. You have to conquer properly. So
the conquer part is quite big in the game, I think. There's the landscape and there are different areas you have to explore. Can you please tell me more about it?
Yeah, well, compared to other games, the land is divided in territories, and so you get control of several territories, and you don't get to choose. Just you need to go there at this specific point to send them between territories. So at first, you have one territory, and you expand your kingdom, and then you get more territories, and you can manage the different units in your territories or send them to attack other territories of the other players. So it's not; it's more like a macro, strategy games and micro one.
So you said other players. How does this work? Is this game basically a multiplayer game, or do you see areas of other players that are generated on a server or something? You know what?
You get both to play against AI, which is handled by on your computer in the single player game. Or you can get to play with against your friends or like in a normal multiplayer game.
It's normal. It's nothing like No Man's Sky or something. Like.
No. Okay. It's a real multiplayer.
It's real multiplayer. Okay. So I love the art design of the game. It's very I love the colors, the soft colors, and how to describe these soft edges and so on. And I love the small details of the characters. Can you tell me a bit more about the art design?
Yeah, well, what is the specific question? Well, we are trying to bring something to have something which is not casual, you know, not shiny, with like a mobile game. And sometimes we want to have a specific mood in this place when you can really feel you are some playing a big Viking clan in a dangerous land, because it has some aspects of survival. When you have to manage the food and the wood, and you get out of food or wood, and your clan will be freezing or starving. So it's important to keep a similar mood in the graphics. Yeah.
Is it hard to come up with ideas that are different to other strategy games because there are a lot on the market?
Well, there is a lot of strategy games, but we think we with a approach we take in Zosgard, we get somehow the inspirations for different games such as Settlers or Banished or Civilization or Age of Empire, but we blend them together in something which is unique. Mm-hmm. And well, hopefully it will work well.
Okay. So I got one last question. Can you please tell me a bit more about the studio itself? Who are you guys? Where are you coming from and so on? Did you work on games before?
I've never worked with another studio before. I'm an intern, so I'm really a trainee here. But we're from Bordeaux in France, in the southwest part of France. And we're an indie studio. And we've made a game called Evoland and Evoland 2, which was an homage to RPGs and various kinds of games from before.
So basically this is your third game?
Yes.
Really cool. Thank you. Thank you very much.
Thank you.
Thank you.
So, für das nächste Spiel... Nein, Moment. Für das nächste Thema kann ich jetzt leider keinen Einspieler nehmen, weil es geht partout gar nicht um ein Spiel, sondern ich habe mich mit einem Plattenlabel getroffen. Und zwar habe ich den Chef des Unternehmens, Kevin Schulz, am Start gehabt. Der bringt Spiele-Soundtracks auf Vinyl raus, was super geil ist. Und der hat bisher den Soundtrack zu Apes Odyssey und zu Velocity und auch zu Downwell veröffentlicht. Und dort gibt es noch ein paar andere Sachen, die er quasi im Petto hat. Und das ist echt interessant. Computerspiele total digital und dann gepackt auf einem Medium wie Vinyl, was super analog ist. Das hat mich in vieler Hinsicht sehr interessiert und deswegen habe ich mir den Kevin dazugeholt und mit ihm mal einen kleinen Plausch darüber gemacht. Viel Spaß.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr habt Inside Moin. Ich bin hier auf der Messe zusammen mit dem Kevin vom Black Label Records. Black Screen. Verdammter Mist. Aber es passiert mir echt. Es ist früh und ich hatte 5 Stunden Schlaf. Black Screen Records, genau. So, wie komme ich? Ich wollte Label sagen, weil es ja natürlich ein Plattenlabel ist, natürlich so. Und ich fand das super interessant, deswegen sitzen wir hier, weil ihr macht im Prinzip Vinyls für Videospiel-Soundtracks, richtig?
Das stimmt wohl, ja. Damit haben wir 2015 angefangen. Die Idee gibt es schon seit 2014 oder 2013. Und ich arbeite schon seit ein paar Jahren in der Musikindustrie und habe eine Ausbildung bei einem Musikvertrieb gemacht und habe dann ein paar Jahre für ein Presswerk gearbeitet, also habe Platten hergestellt und habe gedacht, irgendwie willst du deinen Job mit deinem Lieblingshobby Videospiele kombinieren. Und wie mache ich das am besten, wenn du nicht programmieren kannst, wenn du kein Publisher bist, wenn du keine Ahnung von Mathe hast, wenn du nicht gut schreiben kannst, dann machst du das vielleicht einfach Videogame-Soundtracks auf Schallplatten.
Das ist echt geil, vor allen Dingen. Aber die erste Frage, bevor wir mal gleich über das Programm und so reden, was ihr im Angebot habt, wer zum Geier hatte noch einen Vinylplayer zu Hause? Ist das nicht eigentlich total veraltet?
Jein. Also mein Vater hat noch einen, der ist jetzt Mitte 40. Mein Opa hat keinen mehr, weil er hat gesagt, er braucht den Scheiß nicht. Und viele Jugendliche und Leute in meinem Alter, Mitte 20, wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber aktuell gibt es halt wieder einen Vinylboom, weil die Leute keinen Bock mehr haben, CDs zu kaufen oder sich nicht bei Spotify anmelden wollen oder einfach mal wieder was in die Hand nehmen wollen und kaufen dann Schallplatten. Es gibt ja auch von allen aktuellen Bands, Lady Gaga und Taylor Swift, die haben ja alle Schallplatten veröffentlicht, die kannst du ganz normal im Plattenladen kaufen. Also glaube ich schon, dass da wieder Interesse dran besteht und dass die CD hoffentlich in 10 Jahren ersetzen wird.
Ist das denn so, dass das, also gerade Platten, das ist so ungewöhnlich, weil man hat ja, also das Digitale ist halt immer total präsent, aber und ich würde jetzt als logischen Schritt sagen, dann kaufe ich doch CDs. Also ich habe zum Beispiel relativ viele CDs zu Hause. Und aber Platte ist so halt nochmal so eine Generation zurück. Ist das so dieses nostalgische Feeling, das dann auch so ein bisschen zurückkommt irgendwie, dass die Leute es vermissen, das Ding anzupusten, den Staub darunter zu kratzen, so dieses Haptische?
Ja, total. Also wenn du deine CDs zu Hause mal dir bildlich vorstellst, dann stapeln die sich seit Jahren wahrscheinlich und du berührst die nicht. Du hast sie einmal in dein MacBook eingelesen und als MP3 irgendwie umgewandelt und das war's dann. Dann liegen die da, dann sehen die unschön aus, weil die aus Plastik sind und so zerknickte Cases haben und überall Risse drin sind und die CDs zerkratzt sind und sowas. Und eine Platte, die ist ja dann 33 mal 33 Zentimeter großes Artwork. Das heißt, du hast wirklich was Großes in der Hand. Du hast eine Platte, die du irgendwie auf einen Plattenspieler legen kannst, die auch zwar auch aus Plastik ist, aber die durch eine Nadel irgendwie einen Ton erzeugt. Das ist ja schon irgendwie faszinierend, oder? Wenn man sich mal so vorstellt.
Ja, ich habe nicht so viele Erfahrungen mit Plattenspielern. Also ich habe mir zwar einen gekauft und ich habe auch ein paar Platten zu Hause, aber eher, weil ich mal eine Sammlung geschenkt gekriegt habe, so, weil es dann hieß so, ja, die Platten sind zu schade zum Wegwerfen. Ich so, geile Sachen dabei irgendwie, auch so Klassiker wie Pink Floyd und so, das will man natürlich schon, ist schon cool, das auf Platte zu haben. Aber ich habe nie so verstanden, weil das ist ja das Merkwürdige. Spiele-Soundtracks, das ist sowas krass Digitales, also sowas krass Modernes so, wo man denkt, das ist was für ganz, ganz junge Leute und Platten, da treffen ja irgendwie, das ist ja so Clash von Generationen so ein bisschen, oder?
Ja, das stimmt wohl. Aber also was mich total an Platten fasziniert ist, wenn sonntags morgens ist. Wenn es so ein Wetter ist wie heute auf der Gamescom, 26 Grad und du nicht in der Messehalle bist, dann frühstückst du, dann machst du die Balkontür auf, dann legst du eine Platte auf, dann geht die Nadel ganz langsam auf die Platte drauf und fängst an zu knistern. Das ist so ein Ritual, was du hast. Und das ist, glaube ich, ganz unabhängig, wie alt du bist. Das ist irgendwie immer schön und hat was total Romantisches. Weißt du, was ich meine?
Auch so ein bisschen was leicht Zerbrechliches vielleicht auch. Ne? Weil so, wenn du so eine Platte nicht gut behandelst, dann hört man die Kratzer auch wirklich auf dem Ding. Und das ist so ein bisschen was Ich stelle mir vor, das ist so was Kostbares. Man hat da was in der Hand und man muss gut damit umgehen.
Ja. Wenn du zum Beispiel die Platten von deinen Eltern hörst, die irgendwie aus den 70ern sind oder sowas, die klingen mittlerweile ein bisschen, ich will jetzt verrostet sagen, das kommt mir gerade in den Kopf, aber die klingen halt, die knistern total, weil die halt total statisch aufgeladen sind, weil total viel Staub in den Rillen ist. Wenn du aber dir Platten neu kaufst, ganz frisch aus dem Presswerk, dann knistern die im besten Falle nicht. Das macht das gute Presswerk aus. Und dann hast du echt wirklich einen super klaren Sound und da musst du auch mit der Platte super gut umgehen, damit sie in 10 Jahren auch noch so klingt.
Okay, das so langsam verstehst. Okay, und so eine Plattensammlung ist halt auch groß und die Cover sind halt auch geil und riesig und so. Und es hat natürlich schon so im Regal irgendwie so ein bisschen Stellenwert und sowas. Und ich kenne auch Leute, die total gerne so Plattenläden durchwühlen irgendwie. Da gibt es irgendwie Platten für 50 Cent oder so. Aber dann hat man das Gefühl, irgendwie wahrscheinlich einen Schatz dann auch zu finden, wenn man eine geile Platte irgendwie in so einem Laden findet, oder?
Ja, klar, auf jeden Fall. Was ich immer ganz witzig finde, ist, dass man denkt, Platten wären total super günstig und man geht am Flohmarkt und holt sich eine Kiste für 2 Euro. Ja. Aber ich habe Platten zu Hause stehen, da habe ich mehrere 100 Euro für gezahlt. Es gibt, also bei Platten ist das so, das wird immer in einer limitierten Auflage gepresst, weil der Absatz einfach nicht so hoch ist. Dann macht man irgendwie 1000 Stück, davon kommen dann 900 Stück auf schwarzem Vinyl und 100 Stück auf goldenem Vinyl, weil es so eine Special Edition ist.
Ja.
Und die willst du dann haben.
Das Material von goldenem Vinyl, ist das, inwiefern ist das anders? Nur die Farbe, oder?
Das ist quasi goldenes Plastik. Ach so. Und das wird anders zusammengesetzt, deswegen ist der Sound ein bisschen schlechter. Das heißt, schwarzes Plastik, besser Sound. Alles, was bunt und mit Splatter und mit Marble und mit keine Ahnung was ist, klingt ein bisschen schlechter, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre das nicht. Und auf jeden Fall, wenn diese limitierte Auflage weg ist, aber du ein super Fan von der Band bist und du willst das haben, dann gehst du bei eBay, dann googelst du das und irgendwer setzt das dann für 200-300 Euro rein und dann kaufst du dir das und dann hast du eine Platte für 300 Euro da stehen, die genauso klingt wie die schwarze. Aber du willst es einfach haben, weil du halt ein Fan bist.
Das ist krass. Was ich immer fragen wollte, das Vinyl, ist das dasselbe Material, was auch von Autotunern verwendet wird?
Das weiß ich leider nicht. Das sind quasi so schwarze kleine Plastikkügelchen. Ja. Die kommen in so einen Trichter. Die werden dann in diese Pressmaschine reingetrichtert und geschmolzen und werden dann quasi in so einer Mutter gepresst. Ja. Also Platten werden halt gepresst. Ja, ja. Und dadurch entsteht halt eine Schallplatte mit diesen Rillen.
Das ist cool irgendwie. Also jetzt so allgemein so zum Geschäftlichen irgendwie, so Distribution und sowas alles. Wie teuer ist es im Verhältnis zu CDs, so eine Platte herzustellen? Also für euch als Label ist das irgendwie... Ist es aufwendiger, also ist es, weil das so speziell ist, oder ist es mittlerweile schon so, dass man das auf dem gleichen Level irgendwie herstellen kann?
Im Verhältnis zur CD sind Platten unglaublich teuer. Ich glaube, du kannst CDs für 50 Cent plus minus herstellen lassen. Dann hast du so ein ganz normales Jewel Case, diese Plastikcases, kein Papier, keine Papierverpackung. Und eine Platte, wie gesagt, da machst du halt geringere Auflagen und nicht irgendwie 10.000 Stück direkt, sondern nur 1.000 oder 500. Und dann zahlst du schon mal bis zu 5 Euro pro Platte nur für die Herstellung. Und wenn du dann noch irgendwie GEMA und Lizenzen und keine Ahnung was Mehrwertsteuer drauf rechnest, dann bleibt da nicht so viel. Also ist die Marge schon geringer als bei einer CD. Aber das Produkt ist halt nicht zu vergleichen.
Ja, genau. Also ist halt schon perfekt für so Collector Editions zum Beispiel irgendwie oder wenn man das irgendwie veredeln möchte. Jetzt, ich habe mal so einen Blick auf eure Auswahl getroffen und die ist auch schon ziemlich cool bisher. Auch sehr speziell. Also ihr habt von New and Tasty, also das neue Outfit, das ist diese Neuauflage, habt ihr einen Soundtrack. Sogar in Türkis sehe ich gerade. Das sind diese Farbplatten, ne, von denen du gesprochen hast. Okay. Dann gibt's von Velocity sogar eine Doppelausgabe. Was ich geil finde, ist Downwell. Das ist dieses Spiel, wo dieses Pixelspiel, dieses Handyspiel, was ja gibt's ja mittlerweile auch, glaube ich, auf Steam, wo man halt diese runterspringen muss. Da hatten wir auch einen Podcast zu. Risk of Rain hatten wir, glaube ich, auch, ne, bei Insamoy. Bin ich mir gerade nicht sicher. Also ich habe selber nicht gespielt. Nein, Moment. Pony Island? Echt? Das ist doch das Spiel, wo das super krank ist irgendwie. Geil. Ja, okay. Es ist schon ziemlich exklusiv. Wie ist das denn zustande gekommen? Bist du dann auf die Entwickler zugelaufen, hast gesagt, du wirst das gerne machen oder kamen die zu dir und sagen, boah, geil, der Vinyl wäre jetzt das Geilste?
Also wie gesagt, angefangen haben wir letztes Jahr. Die Idee habe ich schon ein bisschen länger. Und ich wollte eigentlich anfangen mit einem Soundtrack von meinem Lieblingsspiel. Ich kann es aber noch nicht spoilern, weil wir noch in den Verhandlungen sind. Dann saß ich habe mal 2 Semester Medienrecht in Köln studiert. Und zugegeben ist das Schlimmste, was man machen kann als Mensch, Jura zu studieren, glaube ich. Ich rate allen davon ab. Und ich saß in irgendeiner Vorlesung und habe irgendwas zugehört und habe keine Ahnung gehabt, was der Dozent gesagt hat. Und ich habe gedacht, so, jetzt machst du das. Jetzt gründest du dieses Label und jetzt veröffentlichst du Soundtracks auf Vinyl. Und dann habe ich bei Bandcamp, gab es den Oddworld Apes Odyssey Soundtrack,
ja,
war ein Kontaktformular. Da habe ich ganz professionell angefragt über irgendein Kontaktformular, ob ich das machen kann. Ganz kurz und knapp. Und habe in derselben Vorlesung noch eine Antwort von dem Marketing-Manager von Oddworld bekommen. Ja, der hat gesagt, ja, hey, ich sammle auch Platten, lass das machen. Und in dem Augenblick habe ich gedacht, scheiße, du musst jetzt irgendwas machen. Du musst dir ein Netzwerk aufbauen. Du brauchst ein Label, du musst ein Gewerbe anmelden, du brauchst einen Vertrieb. Jetzt muss irgendwie losgehen. Ja, und dann habe ich wirklich eine ganze Woche da gesessen und alles irgendwie arrangiert und habe gesagt, okay, das ist der Plan. Ja. Ich will jetzt Oddworld machen und das machen wir, weil das damals in den 90er Jahren, da war ich 8 oder so, fand ich das einfach mega geil. Der Soundtrack hat mich irgendwie immer begeistert. Ich will genau dieses Spiel jetzt mit meinem Label, was ich gerade gegründet habe, auf Vinyl veröffentlichen.
In einer Jura-Vorlesung.
In einer Jura-Vorlesung.
Das ist geil. Geile Story. Und bist dann auch einfach aufgestanden und gegangen?
Ja, jetzt gehe ich. Ich breche ab.
Ich habe genug von allem.
Nee, das ging 90 Minuten. Da hatte ich viel Zeit, um Sachen zu regeln. Wir haben gutes WLAN in der Uni in Köln.
Ja, klar. Ich kenne das noch von den Zeiten. WLAN war fantastisch. Deswegen saßen wir da eigentlich auch nur im Plenum, weil man WLAN hat nie zugehört, sondern irgendwie draußen irgendwie irgendwas wurde da erzählt und du so, ach, schick mal meine E-Mails. Genau. Aber das ist ja cool. Also und dann also hast du im Prinzip deine Not gedrungen sozusagen jetzt durch diese Zusage, dass alles machen musstest, dir das innerhalb von kürzester Zeit angeeignet.
Genau.
Und läuft das denn auch gut? Also ist das für dich profitabel?
Noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe noch einen normalen Job nebenbei, wo ich mein Geld mit verdiene. Und das, was am Ende des Monats übrig bleibt, das stecke ich in das Projekt. Ich glaube aber, dass man, wenn wir uns nicht ganz so doof anstellen, wie ich damals in dieser Jura-Vorlesung, kann man da in 2-3 Jahren auf jeden Fall Geld mitmachen. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Ich will jetzt nicht irgendwie mal bei plus minus null so rumgeiern.
Ja, ja, ja.
Aber bei Oddworld habe ich tatsächlich kein eigenes Geld reingesteckt. Da liefen die Vorverkäufe so gut, dass ich innerhalb der ersten 2 Wochen das Geld wieder drin hatte für die Herstellung. Es waren ein paar tausend Euro für die Platten. Und das war direkt drin, weil die Leute das geil fanden, weil die Leute es gekauft haben und wir dann ein bisschen Geld haben.
Das ist ja auch, Oddworld ist ja auch eine richtig gute Marke irgendwo auch. Also ich glaube, also zwar jetzt nicht für den Massenmarkt so groß, dass es irgendwie einfach, dass es so viele Leute kaufen, aber groß genug, um so Special Editions. Also, nehme mal kurze Notiz, die Limited Run zum Beispiel, da war ich wirklich Punkt 16 Uhr da, wo es dann einfach losging, das zu verkaufen. Und das war wirklich innerhalb von 2 Minuten, waren diese Limited Runs irgendwie ausverkauft, irgendwie alles super Schwein. Und also die waren auch limitiert, auch 2000. Das Limited Run ist ein Label, die machen halt Retail-Versionen von so Digital-Spielen. Da war Oddworld jetzt das eins der ersten oder das zweite irgendwie. Das war ratzfatz weg. Das hatten die auch noch nie. Also das ist halt so groß, das Spiel. Deswegen ist es natürlich auch ein guter Start irgendwie. Und die anderen gingen das jetzt auch gut weg, weil zum Beispiel Pony Island ist ja schon ziemlich special.
Also die nächsten, die wir angekündigt haben, die jetzt im Vorverkauf sind, sind Velocity 2X und Downwell. Die kann man gerade kaufen. Da haben die auch weniger gemacht wie von Oddworld, weil das natürlich nicht so große Marken sind, so große IPs wie Oddworld. Verkauft sich ganz gut. Da muss ich hoffentlich auch kein Geld irgendwie zusätzlich reinstecken. Dann bin ich erstmal zufrieden. Und Risk of Rain und Pony Island haben wir jetzt ganz exklusiv für die Gamescom auf die Flyer gedruckt. Das weiß quasi noch keiner, dass wir das veröffentlichen werden.
Premiere bei Insert Moin.
Genau, die Flyer verteilen wir hier und die Leute sehen das und finden das hoffentlich cool und checken uns dann auch aus und vielleicht twittert es irgendwer und die Leute freuen sich, dass sie jetzt wissen, dass es Risk of Rain und Pony Island bald auch gibt.
Ja.
Aber die kommen halt erst Oktober, November und da bin ich mal gespannt, wieso der Run drauf ist. Weil die YouTube-Klicks quasi für den Risk of Rain Soundtrack sind unglaublich. Also den hören ganz viele Leute bei YouTube und da habe ich mir gedacht, dann hören den vielleicht auch viele Leute auf Schallplatte.
Also ich verlinke den Shop auf jeden Fall auch bei uns im Blogpost. Jetzt muss ich mal abschließend fragen, also wenn jetzt irgendwie ein Entwickler gerade zuhört irgendwo, also bei uns bei Insert Moin hören auch viele Spielentwickler zu, wenn die jetzt sagen, wow, unser Soundtrack, der muss jetzt unbedingt auf Vinyl oder es wäre eine coole Option zum Beispiel für eine Kickstarter-Kampagne oder so, als, wie heißt das, als Tier oder so, Tier oder Belohnung, keine Ahnung, wie das bei Kickstarter heißt, aber wenn man halt eine bestimmte Summe erreicht oder wir wollen eine Special Edition machen und so, also wie erreicht man dich am besten und sowas?
einfach auf www.blackscreenrecords.com gehen oder uns auf Facebook folgen. Wir antworten eigentlich auf allen Social-Media-Kanälen sofort, ja, weil wir natürlich den ganzen Tag an unseren MacBooks sitzen. Oder uns einfach eine E-Mail schreiben. Und wir haben da auf jeden Fall immer Bock drauf. Wir können richtig coole Sachen machen. Wir hatten jetzt bei Oddworld hatten wir einen Steam-Code mit drin. Das heißt, die Leute haben gratis noch das Spiel bekommen. Die haben die MP3s gratis bekommen. Die haben ein Poster bekommen. Das heißt, man kann richtig coole Collector's Editions machen. Man kann Spiele, die nur digital erhältlich sind, bei Steam irgendwie so eine physische Version geben, die dann auch bei Media Saturn steht oder in einem Plattenladen steht, wo Spiele normalerweise nicht stehen.
Kriegt das auch so eine, wie heißt das, eine ISBN, eine richtige Strichcode-Geschichte? Wie ist das bei Platten? Also bei Büchern ist es ja der so ein Eintrag, der ISBN-Eintrag, glaube ich. Ne? Ist es bei Platten und bei CDs ist es, glaube ich, auch dasselbe, oder?
Ja, das ist quasi
eher
Encode.
Genau. Das kriegt man aber auch mit. Also es ist halt wirklich ein Produkt, das kannst du dann, das kriegt halt einen eindeutigen Produktcode und du kannst es dann sozusagen überall reinstellen.
Genau. Also ich habe ja damals bei einem Musikvertrieb gearbeitet, der vertreibt die CD, die Platten ganz normal an alle Plattenläden in Deutschland, in England, also quasi in ganz Europa. Wir haben einen Musikvertrieb in Amerika, der sich um den kompletten amerikanischen Markt kümmert. Die Platten kannst du bei Amazon kaufen, die kannst du bei MediaMarkt kaufen, die kannst du hoffentlich irgendwann auch bei GameStop kaufen. Also wir versuchen, dass man die Platten nicht nur bei uns im Webstore kaufen kann, sondern überall, wo man Platten kaufen kann. Ja, das ist das Ziel.
Ja, dafür ist also so eine eindeutige Zuweisung halt auch so sinnvoll irgendwie. Dass du halt irgendwie, also ist dafür auch Pflicht, glaube ich, bei Amazon, um da überhaupt gelistet zu werden, brauchst du diese Nummer. Deswegen frage ich, gut, ist ja auch eure Aufgabe als Label, so etwas zu machen. Wie ist das denn, macht ihr da individuelle Verträge oder gibt es da schon so einen festen Rahmen, wenn ihr irgendwie was verhandelt? Und wie viel Eigeninvestition muss man so als Entwickler mitbringen?
Wir haben quasi so eine Vertragsvorlage, wo wir ganz normal, ganz fair eigentlich auch die Einnahmen splitten. Wir versuchen immer zunächst die ganzen Presskosten wieder reinzubekommen, weil es echt viel Geld ist, was wir da investieren müssen. Und sobald das passiert ist, wird ganz fair gesplittet mit dem Publishern oder mit dem Musiker oder dem Developer, wer gerade die Lizenzen hat. Da sind wir, glaube ich, noch besser als manche andere Plattenfirmen, die ganz normal in der Musikindustrie arbeiten. Jetzt habe ich die zweite Frage vergessen.
Wie ist das? Ja, also Eigeninvestitionen. Es gibt ja auch so dubiose, komische Labels, die sagen so, ja, wir vertreiben eure Musik. Und dann kommst du bei denen an und dann sagen sie, ja, wenn sie 20.000 Euro investieren, dann drucken wir 50 CDs für sie. So ungefähr. Und deshalb frage ich so, weil es gibt viel so solche Angebote, so die einfach nicht koscher sind irgendwie, wo du dann merkst, so, okay, die wollen dich nur ausnehmen. Ist das so, dass man da mit einer Eigeninvestition reingehen muss, wenn man Platten bei euch machen möchte?
Nein, gar nicht. Also wir zahlen wirklich alles, Mastering und wir machen ein bisschen Marketing, was wir zahlen. Wir zahlen die komplette Herstellung und wir freuen uns natürlich immer, wenn wir mit dem Entwicklerteam zusammenarbeiten können, die uns bei dem Artwork helfen, irgendwie coole Assets zur Verfügung stellen, Grafiken zur Verfügung stellen. Wir wollen natürlich ja auch, dass deren IP irgendwie so wahrgenommen wird, wie die das wollen und nicht wie irgendwer anders das will. Wir haben halt deren IP und versuchen halt daraus ein geiles Produkt zu machen mit deren Soundtrack und arbeiten da wirklich immer sehr eng mit den Composern und den Entwicklern zusammen. Und nein, wir wollen keine 20.000 Euro, damit ein Track von denen auf irgendeiner Compilation landet und wir 30 CDs davon pressen.
Aber das mit den Cover-Artworks ist auch ein wichtiger Hinweis. Also die ich jetzt hier auf dem Flyer sehe, die sehen auch wirklich so aus wie die Spiele. Man erkennt es auf jeden Fall wieder. Also wenn ich jetzt ein Spiel mache, wo Bikini-Mädchen auf großen Mechas rumreiten, die auf Dinosaurier schießen, die dann explodieren und ich will das so, dann sagt ihr jetzt nicht, nö, das ist doof.
Nein, das sagen wir nicht. Also vielleicht schon. Warte mal, die Bikini-Mädels habe ich gerade...
Ja, wenn das zum Spiel passt natürlich. Wenn es Bikini-Mecha-Action heißt, dann...
Genau, Dead or Alive Drachenjäger. Wer kennt das?
Ja, siehst du, da kannst du nichts gegen sagen. Gehört zur IP.
dann gucken wir mal. Vielleicht müssen wir irgendwo noch einen Balken vormachen.
Das kann man ja dann abziehen. Sollen.
Was genau, so wegrubbeln.
Ja, genau. Wegrubbeln.
Und dann ist dahinter der Steam-Code, wo du das Spiel runterladen kannst. Das ist eine gute Idee. Ja, machen wir, auf jeden Fall.
Aber das ist cool. Ja, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, die ganzen Links, die haue ich euch dann unter diesem Blogpost. Und dort findet man dich dann wahrscheinlich auch. Also kann man Kontakt aufnehmen. Ja. Cool, dann vielen, vielen Dank fürs Interview.
Danke dir.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war der gute Kevin Schulz von Black Screen Records. Wenn ihr eure Vinylsammlung ein bisschen aufstocken wollt, den Link zum Shop findet ihr auf jeden Fall bei uns im Blogpost auf der Webseite. So, und abschließend noch was ganz, 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 ganz Abgefahrenes. Und zwar habe ich von der Brainwash Gang The Mixtape gesehen oder vielmehr einen kleinen Ausschnitt davon. Das ist eine Sammlung aus verschiedenen kleinen Indie-Spielen, die, wie der Name schon sagt, in einem großen Werk zusammengefasst wird, deswegen auch Mixtape. Und den Ausschnitt, den ich gesehen habe, ist ein Segment, wo man auch eine Art, ja, Autor spielt, der im Niemandsland sitzt und irgendwie seine Zeit verbringen muss. Ganz merkwürdiges Konzept. Alle Figuren sind auch irgendwie Tiere und man kann dort verschiedene Sachen anklicken, wie in Adventure, und oft sind das sehr, sehr profane Aufgaben und Beschäftigungen, wie zum Beispiel kochen, einkaufen oder halt eben auch zur Toilette gehen. Und das ist super strange. Ich kann es jetzt gar nicht so richtig in Worte fassen. Am besten ihr surft parallel mal auf YouTube, wenn ihr die Möglichkeit habt, und schaut euch das mal an. Das ist sonderbar. Und bei dem Gespräch hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass man so viel dazu lernt. Das Mixtape ist auf jeden Fall eine ziemlich verrückte Sache. Aber ich wollte euch das Gespräch auf jeden Fall auch nicht vorenthalten. Gesprochen habe ich mit, da muss ich den Namen nachgucken, mit dem Artisten Edu Wertz. Oh, hoffentlich habe ich den Namen richtig ausgesprochen. Er erzählt ein bisschen was zu Mixtape und zu dem Segment, den wir dort gesehen haben. Verrücktes Teil. Ach so, was man vielleicht noch erwähnen sollte, das Segment, das ich gesehen habe, heißt I'm Nothing. Entsprechend nihilistisch und negativ wirkt diese ganze Stimmung auch, aber es soll halt auch noch ein bisschen mehr da drin geben, also eine ganze Sammlung aus verrücktem Zeug.
Standing here at the Indie Arena booth, and I'm looking on a very interesting game that's called Brainwash Gang, which is Brainwash Gang the Mixtape. Ah, very cool, and it's a very, I think the concept art is very striking. It's a bottle where something like a dead animal is inside of it, and I was really stopping by and wanted to ask, what is this game about?
Well, indeed, it's a compilation of independent games, but not indie. I mean, independent, yeah. It's others, and all of them are united by the same theme, which is social relationships. It's a Black Mirror in video games or a conceptual album,
yeah.
But in a state of songs are games.
Very interesting. So this is you developed the game?
Yes.
You developed the game.
Yeah, I did.
You did this all alone?
No, not really. The animation was made by Jonathan Romero. Uh-huh. And the coding by Antonio Santamaria and Jorge Augusto in the back end. Because the game have all the multiplier factor that are implemented in different ways between the games.
Yeah.
So, for example, here you can send send letters from other poets to influence them, and you can receive influences from other poets and write about life or whatever.
Can you sum up a bit what the game is about? So what's the story behind the game?
Yeah, in this one, it's a guy who is a poem writer, who is in arrested development.
Uh-huh.
He can move away too much. Too far, I mean. And you have to influence, like, search the ways to be creative, like, for example, not sleep or watch the TV, and you, for example,
okay.
look or watch two guys fucking, you know, and he will write about sex, but you can set the radio with a sad song, and he will use a bad perspective of the sex in the poem, and you can send it away or send to the editor if you like it. Basically is that, like, norm, know how the world works. In the way of you have to know how he expresses that he is angry or sleepy, or uh-huh. or when the postman calls the home or the police to check that you are in the house, and you have to, you, for example, if you want to take the post, you can be sleeping or working. It's like a survival management game, but uh-huh. in a narrative way.
Absolutely. That's very interesting. So it's basically about him getting creative, getting ideas and so on. Is this somehow influenced by real stuff that happened to you or to your friends behind the game? So is this something you experience yourself?
I don't know what you mean.
I mean, he's the guy who tries to get ideas for writing the book. And is it something you can find yourself in? Is it something that happened to you when working on a game?
Not really. I mean, it's like a creative way of do something.
Yeah.
I mean, it's like how works the creative. It's like you have to watch the TV or write about whatever. But I didn't make the game for in that way. I mean,
yeah.
I simply like it, the idea of write about the world, but not being part of that world. It's interesting.
That's really cool. So it's basically played like an adventure game a bit, or is there also some management elements to it? Because I see the supermarket right now, so I have to buy stuff and so on.
Mm-hmm. Yeah, this is not like it's point and click.
Yeah.
I mean, you can click and use the mouse and that shit, but it's not the graphic adventure classic game. It's, you don't have an inventory and have a puzzle instead of, you know. And I don't know, I like the game feel of being there and clicking on shit. I don't know.
Yeah, really cool.
It's at the moment it's a little bit glitchy and empty because we are working on random events like
letters.
It's like receive letters from your girlfriend or whatever, like breaking news in the TV, and you have to write about civil war in the country or, you know.
Mm-hmm. So I have one last question. The land around the house, the environment, it's very vast and empty. She's basically living in a nothing place.
Yeah, it's like a limbo or something.
Yeah.
It's nowhere indeed. I don't know.
Yeah. So he's basically all by himself, and there's no friends to talk to and so on.
Yeah, yeah. For example, comes the postman, but you can speak with any of the police. The 10% text, the 90% of the text is the poem. And I like that the text is focused on the poem. You know, this is not dialogues or something. It's the way that he have to express or talk with you or player, or, you know.
Very cool. Thank you very much for the interview.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
So, und damit sind wir am Ende der zweiten Episode angelangt. Das war's von meiner Seite aus mit den ganzen Interviews, die ich mit den Indies auf der Gamescom 2016 geführt habe. Ich hoffe, für euch war hier und da auch mal was Interessantes dabei, dass ihr vielleicht das ein oder andere Spiel entdeckt habt, was ihr so jetzt noch nicht auf dem Radar hattet. Und falls euch da irgendwas von interessiert, die ganzen Informationen dazu gibt es auf jeden Fall im Blogpost mit inklusive Twitter-Account und den Webseiten und so weiter. Jo, dann möchte ich mich an dieser Stelle bedanken, dass ihr mir zugehört habt. Fast 3 Stunden lang, wenn man die Folge von gestern mitzählt. Das ist schon echt viel. Also vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.